ein Drei, was noch ein bisschen schwieriger macht, glaube ich. Und zwar, dass es in der Männlichkeitsanforderung selber nicht vorgesehen ist, dass man irgendwie ins Zweifeln kommt, scheitern schon gar nicht, aber eigentlich sind nicht einmal Fragen wirklich erlaubt. Also ein richtiger Mann hat alles im Griff und wenn er es nicht im Griff hat, dann macht er das im stillen Kämmerlein mit sich aus und kommt halt gestärkt wieder führen. So, aber einfach, dass ja, ich überhaupt finde, hey Mann, ich kriege das nicht auf die Reihe, wie soll das funktionieren? So, das ist nicht vorgesehen und das führt dazu, dass ganz viele Männer das Gefühl haben, ich bin der einzige Loser, der irgendwie das nicht packt. Und alle anderen sind total cool, weil natürlich halt wegen dem eben die Männer auch untereinander sich tendenziell nicht offenbaren in ihren Zweifeln und im Nicht-Erfüllen, in der Genügensängste auch.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom.
Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Und was ist mit uns? Das ist eine Frage, die oft zu uns kommt, wenn wir über Themen wie Gleichstellung schreiben, wenn wir Frauen empowern, wenn wir aufzeigen, wo noch viele Hürden sind. Dann kommen immer wieder Männer auf uns zu und sagen oder schreiben, und was ist mit uns? Die Frage finde ich mir wichtig und berechtigt. Und wir nehmen sie ernst. Darum habe ich mit dem Markus Theunert geredet. Er hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das heisst «Jungs, wir schaffen das». Dort drinnen geht es ums Mannsein in der heutigen Zeit. Wir reden über das Buch, Herausforderungen und Möglichkeiten. Viel Spass! Markus, du hast ein Buch geschrieben «Jungs, wir schaffen das». Und einer meiner liebsten Sätze dort drinnen ist ein mega kurzer, der heisst «Ich weiß es doch auch nicht». Also er geht noch ein bisschen weiter, er heisst, ich weiß es doch auch nicht, wie der Mann der Zukunft aussieht. Aber mich hat das mega glücklich gemacht, so einen Satz zu lesen in so einem Buch. Weil ich finde, das ist genau das, was so schön ist an der neuen Männlichkeit. Also ihr müsst nicht alles wissen. Männer müssen nicht alles parat haben, alles auf dem Kasten haben, sondern sie dürfen etwas nicht wissen.
Ja.
Ist es oft so, dass du Sachen nicht weißt?
Ah ja, klar. Ja, ja. Also, lässt sich schwer verhindern. Mir ist der Satz im Buch doppelt wichtig, auf der einen Seite, um meine Position als Autor und Experte so transparent zu machen, wo ich mich nicht in der Rolle sehe von dem Experten, der jetzt dadurch alles Erklärer abgibt. Und auf der anderen Seite auch inhaltlich ist mir wichtig, dass wir jetzt nicht den neuen Mann erfinden und wieder eine neue Norm konstruieren, die sagt, so und so muss dann aber sein, zum richtigen Mann sein. Sondern dass wir grundsätzlich fragen, wie kann man die Idee wegbringen, dass es eine richtige Form von Mann sein gibt, wo man dann muss nacheifern. Und genau, freue mich über die Rückmeldung. Klar, also es ist für mich auch eine Lebenshaltung, dass ich mich... Gut, das ist natürlich auch eine Berufskrankheit, ich habe Psychologie studiert. Das heisst, also Kognitionspsychologie, genau genommen. Also die Wissenschaft vom menschlichen Erleben, die einem sehr deutlich macht, dass eh alles, was man wahrnimmt und sich irgendwie überlegt, sowieso konstruiert ist und sowieso nicht wirklich ein Abbild ist von Wirklichkeit und schon gar nicht von Wort. Und von dem her bin ich, glaube ich, relativ gut imprägniert gegenüber der Idee, dass man könnte irgendwelche Worte verkünden. Da kriege ich Bibel. Und jetzt, wenn es darum geht, das Buch für Männer zu formulieren, ist mir das in der Anspruch von der Leser, jetzt von der männlichen Leser, auch total wichtig, so irgendetwas eben wie Augenhöhe probieren herzustellen und nicht so, hey, ich erkläre ich jetzt mal, wie es wirklich geht, auch zum deutlich machen, ich bin ja selber mich brutal am Abarbeiten an all dem und genau so irgendwie in einem Prozess. Ich habe es für mich auch so formuliert, sagen, ich bin nicht das Rollenmodell, weil ich einfach nicht möchte, dass der Sockel einnehmen. Ich meine, Modell, was weiß ich. Aber ich bin doch ein Orientierungspunkt. Also ich biete mich an als Orientierungspunkt, mache mich dort spürbar und offeriere die Möglichkeit, dass man sich dann nervt oder sonst wie irgendwie an mir abarbeitet oder auch eben findet, wow, der macht das super, das darf man schon. Aber jetzt ohne, dass von mir her der Anspruch wäre, dass ich da mehr bin als einfach irgendwie mal ein Bezugspunkt, wo man kann schauen kann, was überlegt sich der so, wo sich halt beruflich, fachlich schon lange damit beschäftigt.
Du hast gesagt, du willst eigentlich auch nicht auf dem Sockel einfach so stehen, was natürlich sehr oft passiert, vor allem die Medien nehmen das gerne. Du hast 2005 Männer.ch gegründet und dann ist es natürlich schon so, dass du dann als Vertreter von allen Männern so angestellt wirst. Hast du dich am Anfang wie fest müssen distanzieren von dem?
Es gibt einen Grundlagenirrtum, der mit der Gründung von Männer.ch verbunden ist. Wir haben es 2005 gegründet, ja. Als Dachverband von der progressiven Schweizer Männer- und Väterorganisation. Wir haben natürlich ein bisschen gespielt, auch damit so kokettiert mit dem Namen Männer.ch, wo ja schon so ein bisschen Deutungshoheit beansprucht, ja, so für alle Männer zu reden. Aber im Kontext haben wir es völlig klar gemacht, wir sind nicht Vertretung von den Männern. Wieso auch? Wollen wir auch gar nicht. Sondern vom ganz spezifischen Segment von den Männern, die eben sagen, ja zur Gleichstellung und wir packen mit an und überlegen jetzt, was können wir dazu beitragen. Dass ich so ein bisschen der Posterboy werde von der Organisation, das ist das Gesicht halt so von eben der progressiven Männerbewegung. Das war mir bewusst gewesen und das habe ich auch jetzt nicht vermeiden. Also das schmeichelt mir natürlich auch. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie die Rolle würde scheuen. Für mich ist also das Ganze, die öffentliche Sichtbarkeit, einfach, dass es überhaupt öffentlich wahrnehmbare Stimmen gibt, die für progressive Männlichkeit steht. Das finde ich sehr wertvoll, weil die Rolle ist einfach nicht besetzt gewesen oder ist ja nach wie vor fast konkurrenzfrei quasi, ja. Oder es gibt wie, also es gibt ganz viele Leute, die sagen, hey, ihr müsst irgendwie so und so werden und dann sage ich immer, nein, ihr könnt doch deine eigene Männerorganisation, fast schon, aber wir müssen sicher jetzt nicht, dass es vor allem die, die von uns mehr so Anwaltschaftlichkeit und männerrechtlerische Beiträge würden erwarten und ich sage, nein, das ist nicht unsere Identität, wir verstehen es als progressive Organisation, das heisst als profeministische und emanzipatorische Organisation und ich jetzt halt dort mal das Gesicht davon. Wir probieren auch das zu verbreitern. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie eine öffentliche Rolle verteidige, aber es stört mich auch nicht und irgendwie finde ich es auch noch schön. So.
Mhm. Eben, du hast ja jetzt auch das Buch geschrieben, hast dich eigentlich nochmal mit dem nach außen gegeben. Warum ist dir wichtig gewesen, ein Buch auch schreiben über, ich schwanke immer zwischen Männlichkeit und Mannsein. Eigentlich geht es um Mannsein, oder?
Es geht genau um das Spannungsfeld. Mhm. Also Männlichkeit, wo als Begriff reserviert ist für das Gesamt an kulturellen Anforderungen, die eben definieren, was man muss erfüllen muss, um als richtigen Mann Anerkennung zu finden. Und Masi als Begriff, der den Versuch von jedem Einzelnen zum Ausdruck bringt, sich irgendwie mit diesen Männlichkeitsanforderungen zu arrangieren, ihnen bestmöglich zu genügen und trotzdem zwangsläufig immer eben auch scheitern dabei. Für mich ist das Buch so ein bisschen ein Geschenk an mich selber auch. Ich bin 50 geworden im Januar und merke, das macht etwas. Also auf der einen Seite sind jetzt so 25 Jahre berufliche Beschäftigung mit dem Thema, noch viel mehr persönliche Beschäftigung und das gibt so eine gewisse Seniorität. Ich habe einfach mittlerweile so viel gelesen und diskutiert und so viele Argumente auch gehört und kontert, dass ich merke, ja, okay, jetzt habe ich halt auch das fachliche Standing, so eine Seniorität und es macht mir Spass, jetzt das Patriarchat auch ein bisschen vollmundiger herauszufordern, einfach weil ich es kann. Ja. So, also es hat, genau, ist auch nicht ganz frei von, genau, Motiv, die man wieder hinterfragen kann. Aber, genau, trotzdem für mich ist das ein wichtiger Antrieb. Und inhaltlich ist das Buch der Versuch, einfach mal eine positive Skizze zu formulieren. Also es gibt so viele Jahre, wo geschrieben wird, über eben wie toxisch und fragil und alles Männlichkeit ist, was ja alles auch, also muss man je nachdem differenzieren, aber im Grundsätzlichen teile ich ja die Problemdiagnose. Ja. Aber was mir fehlt, ist, dass jemand mal ansteht und sagt, hey, und so könnte es gehen.
Ja.
Nicht nur das und das und das ist alles problematisch, sondern einfach so könnte es gehen, in einer Gesamtperspektive.
Ja, du schreibst ja im Buch, eigentlich viele Männer hängen im Moment zwischen den alten Anforderungen und den neuen Anforderungen und das ist so ein Spannungsfeld. Und ich habe es schön gefunden, weil ich denke dann, ja, ich wäre doch auch verloren, wenn ich wie weiss, okay, das ist alles nicht gut, das wäre gut, das wäre wünschenswert, aber ich bin jetzt einfach in dem Spannungsfeld drin. Ich habe auch noch einen Alltag, ich habe auch noch ein Leben, ich habe auch noch private Probleme oder einfach Probleme oder Herausforderungen. Und was mache ich jetzt? Und darum finde ich, es ist wie eine Anleitung oder eine Anleitung ist zu viel gesagt, ein Vorschlag oder Ideensammlung, ja, in welche Richtung man gehen kann.
Genau, eine Skizze, so eine Perspektive, wo man kann prüfen kann, ob die passt. Ja, also die Diagnose, die ich triff, ist ja die Feststellung, Männlichkeitsanforderungen haben sich nicht im Kern gewandelt, sondern sie sind einfach komplexer geworden. Das heisst, die alten Anforderungen, ein richtiger Mann muss leistungsstarker Ernährer sein, performen in jedem Lebensbereich,
immer hart sein
mit sich und anderen, ja. kontrolliert ja. souverän, genau. Ja. So die Sachen, die sind nicht weg.
Ja.
Die gelten nach wie vor. Aber es ist einfach noch etwas dazugekommen, nämlich dass normal das Gegenteil von all dem soll sein, nämlich ja. verletzlich, einfühlsam, gefühlsstark, sozial und emotional kompetent, guter Teamplayer, all das.
Ja.
Und die Unvereinbarkeit von diesen Anforderungen, die wird wie unterschlagen. Man tut so, als sei das halt einfach ein bisschen irgendwie so ein bisschen eine vielfältigere Anforderung geworden. Aber letztlich ist das einfach eine totale Überforderung, voller Widersprüche, die so nicht kann gelingen kann. Das ist nicht der Unterschied zu den Frauen. Die Frauen geht es ja genau gleich.
Ja.
Also irgendwie das aufopferungsbereite Mami zu sein und trotzdem die super coole Karrierefrau, die natürlich immer auch top aussieht. So, dort haben wir genau das gleiche Motiv von der unvereinbaren, widersprüchlichen Weiblichkeit. Anforderungen. Aber es gibt bei den Männern noch ein Drei, was noch ein bisschen schwieriger macht, glaube ich. Und zwar, dass es in der Männlichkeitsanforderung selber nicht vorgesehen ist, dass man irgendwie ins Zweifeln kommt, scheitern schon gar nicht, aber eigentlich sind nicht mal Fragen wirklich erlaubt. Also ein richtiger Mann hat alles im Griff und wenn er es nicht im Griff hat, dann macht er das im stillen Kämmerchen mit sich aus und kommt halt gestärkt wieder führen. So, aber einfach dass ja, überhaupt finde, hey, Mann, ich kriege das nicht auf die Reihe, wie soll das funktionieren? So, das ist nicht vorgesehen. Und das führt dazu, dass ganz viele Männer das Gefühl haben, ich bin der einzige Loser, der irgendwie das nicht packt. Und alle anderen sind total cool, weil natürlich halt wegen dem eben die Männer auch untereinander sich tendenziell nicht offenbaren in ihren Zweifeln und im Nicht-Erfüllen, in der Genügensängsten auch.
Ja.
Und in dieser doch echt ungemütlichen Situation, klappt zwar nicht, es ist schwierig, so irgendwie diesen Anforderungen Rechnung zu tragen. Und gleichzeitig darf es nicht klappen. Dort ist jetzt der Versuch, zu verorten, einfach einmal zu sagen, hey, look, das ist mein Vorschlag. So, nach bestem Wissen und Gewissen, aus all meiner fachlichen und persönlichen Erfahrung, etwa, wenn du in diesem Rahmen bewegst, könnte es gehen. Und wegen dem auch die Entscheidung, Kompetenzen, also im Buch, im Zentrum des Buchs stehen ja drei zentrale Kompetenzen, wo ich sage, die in der Balance von diesen drei Kompetenzen kann es funktionieren und nicht irgendwelche Ziele, sondern das, was es braucht, um irgendwie den Weg einfach unter die Füße zu bekommen und eine gewisse Trittsicherheit dabei zu haben.
Ja. Du hast vorher schon gesagt, eben, du redest seit 25 Jahren über das Thema, hörst viele Argumente. Was ist denn so in der Rollenvorbilder oder in der Aussenwahrnehmung und Berichterstattung, was hat sich für dich verändert in diesen 25 Jahren?
Also sehr viel hat sich auch einfach nicht verändert.
Ja.
Also Andrea Mayhofer, Professorin für Gender Studies an der Uni Basel, hat so die zeitdiagnostische Formel geprägt, Geschlechterpolitik zwischen die widersprüchliche Gleichzeitigkeit zwischen Persistenz und Wandel.
Ja.
Und das finde ich sehr treffend.
Ja.
Also ganz viel, was klebrig ist und super, super zäh sich überhaupt verändert oder schon, was schon nur mühsam ist, überhaupt mal das Problem sichtbar zu machen. Und anderes, was dann total schnell geht, wo man fast nicht mitkommt, beides gleichzeitig. Also vielleicht beim Zähen angefangen, was sich nicht verändert hat, ist die Schwierigkeit, unsichtbare männliche Privilegien sichtbar zu machen. Da gibt es nach wie vor durch Christian Dietloff, das ist ein Romanautor, der sich mit Männlichkeit auseinandergesetzt hat in seinem Buch Prägung, heisst das, hat einen schönen Satz formuliert, das Patriarchat versteckt sich vor aller Augen.
Ja.
Also, es ist so offensichtlich, dass man irgendwie halt vor lauter Patriarchat dann das Patriarchat nicht mehr sieht.
Ja.
Und das bestreben, also ganz konkret einem einzelnen Mann klar zu machen, hey, du bist privilegiert, auch wenn du nicht das Gefühl hast, dass du privilegiert bist, dein Gefühl von privilegiert ist nicht relevant. Die Frage ist, ob du teilhaben tust und profitierst von strukturellen Privilegien, die dir einfach gratis mitgeliefert werden für deinen Versuch, diesen Männlichkeitsanforderungen Genüge zu leisten. Und was sich verändert hat, gleichzeitig, das ist ein bisschen widersprüchlich, was ich jetzt auch gerade formuliere, ist die Thematisierung von Männlichkeit im öffentlichen, durchaus auch im Mainstream-Diskurs, also dass es einen Begriff gibt wie toxische Männlichkeit. Man kann inhaltlich darüber streiten, ob der hilfreich ist.
Ja.
Aber dass es überhaupt so etwas gibt, wie ein Begriff, der sagt, aha, okay, da gibt es Männlichkeitsnormen, Männlichkeitsanforderungen, die richten sich an Männer und die richten sich an einer gewissen Verbindlichkeit an Männer, so dass sie irgendwie mit denen umgehen müssen, auch wenn sie eigentlich gar nicht wollen. Und die Normen sind dysfunktional. Sie können krank machen oder machen krank, wenn man wirklich, wenn man es schafft, sich so zuzurichten, dass man als richtiger Mann durchgeht, dann ist das der sichere Weg. Also es ist gesundheitsgefährdend und macht einsam und macht bitter. Das ist unvermeidlich. Und dass das doch zumindest irgendwie so langsam zum Thema wird, das ist schon ein massiver Fortschritt aus meiner Sicht. Mhm.
Du hast gerade angesprochen, vorher die männlichen Privilegien und dass es ein Privileg ist von den Männern, dass sie eine Illusion haben, nicht privilegiert zu sein. Magst du ein Beispiel nennen von so Male Privilege oder männlichen Privilegien, die vielen gar nicht bewusst sind, dass die existieren?
Wenn man gesund ist, erinnert man sich oft gar nicht daran, wie es war, wo man verkältet war. Und umgekehrt, wenn man verkältet ist, sind man sich so oder noch wieder gesund sein. So. Das ist wie der Effekt, wo es darum geht, den zu veranschaulichen. Also, wenn ich als Mann nachts allein heimlaufe und keine Angst habe, dann ist das ein Privileg. Aber für den Mann natürlich unsichtbar, weil er hat einfach keine Angst. Also die Abwesenheit von etwas kann man ja nicht erwarten, dass man die wahrnimmt. Also klar, man kann probieren, sich das bewusst zu machen, gleich wie man kann dankbar sein, wenn man eben nicht verkältet ist, fürs nicht verkältet sein. Aber in der Realität ist man das nicht. Oder? Das schießt einem einfach erst dann wieder an, wenn man das nächste Mal verkältet ist. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Also zum Beispiel, dass Männer sich keine Sorgen machen müssen, ob Medikamente für einen Männerkörper gut passen. Ja. Weil sie wissen, die Medikamente sind an männlichen Probanden getestet worden. Oder das Privileg, sich keine Sorgen machen müssen. Schönes Beispiel. Knieverletzungen sind im Winter häufiger bei Frauen als bei Männern. Und zwar, das hat ein Unfallchirurg an einer Konferenz mal so gesagt, auf alle Fälle. Tönt aber plausibel für mich. Und zwar ist seine Erklärung die gewesen, die ich auch teilen würde. Weil Skihersteller die Härte von der Bindung an durchschnittlichen Männerknie eichen. Und weil irgendwie das Bindengewebe, Muskeln, Sehnen, was weiß ich, von Frauenknie nicht ganz so hart ist, ist die durchschnittliche Skibindung einfach zu hart eingestellt für Frauenknie, mit der Folge, dass sie dann halt, wenn sie umkehren, nicht aus der Bindung fliegen und wegen dem würdest du die Knieverletzungen davor tragen, weil es halt der Schuh in der Skibindung hängen bleibt. So ein Beispiel.
Ja.
Und da gibt es ganz viele.
Ja, mir hat gerade vorgestern eine erzählt, hat gesagt, das ist eigentlich schon verrückt, dass wenn man ein Plenum hat und dann hat man, wie jeder muss kurz überlegen und dann etwas sagen, dass sie dann nachher ihren Kollegen gefragt hat und gesagt hat, gell, du hast nie Angst, dass du am Schluss nicht drankommst mit deiner Wortmeldung. Ja. Und er sagt, nein, warum? Und sie sagt, mir passiert das im Fall ständig. Obwohl ich auch da im Raum sitze und eigentlich alle gehört werden sollen. Aber am Schluss bin ich irgendwie gleich die, die entweder muss ganz klar anstehen oder sonst gehe ich halt vielleicht einfach unter. Und dann hat er gefunden, ah, spannend, das sage ihm. Und er wird sofort irgendwie auch schauen, dass er sich vielleicht auch manchmal eben ihr zuwendet oder so, aber sie ist ihm einfach nicht bewusst gewesen.
Das ist ein schönes Beispiel auch für ein Privileg, das tatsächlich dann beeinflussbar ist, veränderbar. Also zwar auch nur indirekt, also dass ich jetzt mit meiner dünkleren, lüteren, potenziell kräftigeren Männerstimme eher gehör finde. Ich kann meine Stimme nicht ändern. Aber ich kann bewusst damit umgehen und eben zum Beispiel überlegen, ob ich jetzt gerade mal gerade noch einen Moment abwarten tue und warte, ob sich nicht eine Frau möchte melden. Das ist das Grundproblem, dass viele Privilegien nicht wirklich verzichtbar sind. Ja. Halt einfach die patriarchale Dividende wird auszahlt, ob man will oder nicht. Aber man hat doch gewisse Gestaltungsspielräume, was man dann mit dieser Dividende macht und kann vor allem auch in vielen Feldern sie erteilen.
Jetzt kommt 2 Minuten Werbung. Schmücken, anlangen, probieren. Lebensmittel sind etwas Wunderbares. Haltest du auch ab und zu auf einem Spaziergang an bei einem Hofläden und suchst dir etwas Kleines aus, das dann besonders geniesst ist? Irgendwie schmücken Produkte einfach anders, wenn man ProduzentInnen dahinter spürt. Meine Spaziergänge führen mich nicht so weit. Zum Beispiel nicht auf Sizilien. Das gibt ein rechtes Gemäule, wenn wir so weite Spaziergänge machen würden. Und trotzdem kann ich Produkte direkt ab sizilianischem Hof kaufen. zum Beispiel Wildfenkelpesto von der Kooperative Valdibella.
Das geht dank Crowdcontainer. Das Schweizer Unternehmen arbeitet mit ausgesuchten Kooperativen und Bauernhöfen auf 3 Kontinenten zusammen.
Mit ProduzentInnen, die ohne Pestizide arbeiten und ihren Böden und Pflanzen Sorge haben. Das bedeutet mehr Aufwand, klar. Und für Crowdcontainer auch klar, wer so sorgsam arbeitet, wird auch angemessen dafür bezahlt. Ob Olivenöl aus Sizilien, Pfeffer aus Kerala in Indien, frische Orangen direkt ab Ernte aus Andalusien, Kaffee aus Peru oder Feins aus der Schweiz. Crowdcontainer macht Sammelbestellungen, bei denen du online ökologische Lebensmittel kaufen kannst. Du siehst auf crowdcontainer.ch, wann welcher Bestellzeitraum endet und welche Produkte du kannst posten. Das heisst, es ist halt nicht alles jederzeit verfügbar und auch nicht husch-husch. Und genau das finde ich eben so schön und sinnvoll. Was du übrigens auch siehst auf crowdcontainer.ch, wie der Preis zustande kommt. Volle Transparenz. Das ist für mich ungemein wertvoll und eine echte Revolution in der Lebensmittelbranche. Und jetzt willst du auch probieren, gell? Mit dem Code mal ehrlich 10 alles zusammengeschrieben und dann ein 1 und ein 0 hinten dran, erhaltest du 10 Franken Rabatt auf deine Bestellung. Den Code und den Link zu Crowdcontainer findest du in den Shownotes. Einen guten. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Was freut dich in der Entwicklung der letzten Jahre? Was ist etwas, was dich wirklich auch rührt, dass etwas gegangen ist, auch wenn viel noch lebt?
Was für mich am auffälligsten ist und mich wirklich auch berührt in einem guten Sinn, ist die Experimentierfreude von jüngeren Männern, die doch sehr viel unverkrampfter an die ganze Sache angehen, was so den ganzen Geschlechtsausdruck angeht. Also so, klar kann man diskutieren, ob jetzt der Mann, der sich die Fingernägel lackiert, ob jetzt das angemessen ist, dass er das als politischer Akt inszeniert. Okay, aber trotzdem finde ich es cool, einfach das da zu merken, da wird sehr viel mehr sich gönnt und erlaubt und exploriert, ja, als das jetzt meine Generation noch gemacht hat. Ich wäre sehr vorsichtig, wenn es darum geht zu sagen, und damit ist ja eigentlich die Veränderung schon passiert. Die Veränderung ist sehr viel stärker eingraviert und abgelagert, auch in den Strukturen. Und nach wie vor ist es halt so, dass mit der Familiengründung die Traditionsfalle zuschlägt. Und es gibt keine Anzeichen, dass das bei den heute 20-, 25-Jährigen, die jetzt in den nächsten 15 Jahren so halt in die Familiengründungsphase kommen, dass das wieder anders sein wird. Mhm. Also sicher keine vorschnelle Entwarnung, aber doch irgendwie so eine Freude über so viele Pflänzchen, die ich sehe, die wachsen und auch einfach ein insgesamt gewachsenes Bewusstsein bei jungen Männern. Also, dass es Männlichkeit gibt und Männlichkeitsnormen und dass die problematisch sind und so. Das ist jetzt doch recht breit irgendwie im Mainstream angekommen bei jüngeren Männern.
Ja, das ist mega schön. Dass nur schon ein Diskurs stattfindet, ist ja schon wahnsinnig schön, dass das, also gewisse zum ersten Mal mit dem überhaupt auseinandergesetzt sich haben, oder so, ich darf hinterfragen, wie ich muss auftreten, oder eben, dass ich alles muss wissen und immer klare Antwort habe.
Ja, und auch wirklich Selbstbefragung, auch von Männern untereinander und auch je nach Milieu zumindest. Also es gibt, also eben, darf man dann auch wieder nicht verkitschen, also, es gibt natürlich auch ganz viele Milieus, wo da nach wie vor einfach relativ unbewusst so im Modus Autopilot funktionieren, aber es gibt doch auch wirklich viele Milieus von jüngeren Männern, die eine hohe Verantwortung und eine hohe Sensibilität auch für so Gruppenprozesse und so das Gewährleisten von Safe Spaces und das Etablieren von Regeln und die Mitverantwortung übernehmen, auch dass die Regeln dann eingehalten werden, dass man gewaltfrei kommuniziert und so. Das ist schon, also es ist wirklich viel gegangen, finde ich schön.
Du bist jetzt, hast gesagt 50, also du zählst jetzt nicht mal als junger Mann.
Nein.
Was hast du am meisten mit dir zu kämpfen gehabt, mit all diesen patriarchalen Mustern, die in dir sicher auch drin sind?
Zweifellos sind die in mir drin. Ich kann es nicht so in die Vergangenheitsform, ist mir unwohl. Also ich stolpere immer wieder über Zeug, wo ich mir denke, das finde ich ja gar nicht. Das ist einfach irgendein alter Restposten von halt so patriarchaler Überzeugung und wenn ich das und das mache, dann bin ich männlich. Ich gebe dir zwei persönliche Beispiele. Ich musste fast 40 werden, um können Abstand nehmen von der Idee, wenn ich mit so vielen Frauen wie möglich Sex hatte, steigert das meine Männlichkeit. Und ich musste fast 50 werden, um zu merken, dass so feinere Formen von körperliche Bewegung, also ich vermeide das Wort Sport. Sport habe ich immer gerne gemacht und das ist ja klar. Aber also so Sachen wie Stretching, Yoga, Faszienrolle und so Sachen, dass das nicht sissy stuff ist, kein Mädchen-Zeug, sondern mir gut tut. Und einfach, also ich meine, ich muss selber lachen, wenn ich das jetzt so formuliere. Aber irgendwie, ich habe einfach müssen merken, shit, ich habe das einfach jetzt jahrzehntelang nicht gemacht, weil ich irgendwie unbewusst einfach gedacht habe, ach, also ein richtiger Kerl, der macht doch nicht irgendwie denen.
Ja, ich bewege mich ja auch noch im Bereich Freizeitsportjournalismus. Ganz viele SportärztInnen sagen genau das, dass irgendwann, erst dann, wenn die richtigen Beschwerden kommen, Männer finden, oh, okay, ich muss glaube nach dem Joggen auch denen.
Ja, vielleicht trotz allem, genau. Ja. Ja. Und immerhin, ich habe es geschafft, vor der Unfall gekommen wäre, ja, durch Sportchirurg, die Chirurgin.
Ja, aber es ist spannend, eben, weil das einem erst auffällt. Und sogar du, der dich schon seit so vielen Jahren mit dem Thema befasst, erst dann eigentlich gegen die 50 merkst, hey, spannend, dass ich das denke über Yoga, Dehnen.
Und insofern gehe ich auch fest davon aus, dass das nicht das letzte Beispiel wird. Ja. Aber einfach das zukünftige Beispiel kann ich noch nicht nennen. Ja. Also ich finde, das ist mir als Haltung wieder wichtig. Nicht so, und ich habe jetzt damit auseinandergesetzt und ich bin jetzt irgendwie fertig in diesem Prozess. Und lebenslanges Lernen und immer wieder halt mal den Kopf anschlagen und denken, okay, noch einen, ist gut.
Ja.
Und ich merke es immer auch, also das ist etwas, was mit der Erfahrung kommt, so das innere Empörte, ja, aber, so, was ich mittlerweile einfach merke oder weiss, das ist sicher ein Anzeichen, da ist irgendwie noch irgendein Privileg, was ich gerade sehr gerne würde weiter verstecken, was gerade anzuschauen gibt. Ja. Weil also so die Art von Empörung, und aber ja, so Mühe geben, so,
das muss ich jetzt nicht anschauen.
Ja, genau. Ja. So, das ist halt eben die Stimme von dem, der probiert, von dem Anteil, der probiert, den Anspruchnahmen von einem Privileg oder halt eben irgend so eine Männlichkeitsbeweis-Ding irgendwie zu verschleiern. Ja.
Und ich finde es eben noch spannend, dass du das sagst, weil das ist etwas, was uns bei Any Working Mom auch oft gesagt wird, oh, ihr habt es ja im Griff, weißt, all das Vereinbarkeit, was wir mit denen, wir stolpern ständig, wir fühlen uns schuldig, wir machen irgendwie eben, übernehmen alle Mental Load und also, wir alle lernen immer dazu und fallen immer wieder in die alten Muster.
Finde ich jetzt nicht nur im Männlichkeitsthema oder so in männlicher Emanzipation wichtig, sondern generell im Gender-Diskurs, Wählerfreundlichkeit.
Ja.
Einfach, es ist schon verrückt, in welchem Tempo wir da vorwärts gehen. Also so die ganze, mir fällt vor allem auf, durchaus auch schamhaft, wie ich vor 10 Jahren so über Transgender-Themen gedacht habe oder so mit dem Abwertungsreflex, ja, also für die paar wenigen Nasen so ein riesen Theater machen, so, wo man heute wirklich unangenehm ist, einfach die Ignoranz zu merken. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, dann jetzt da nicht eben mit Schuld und Scham durch die Welt schleichen und finden, ganz schlimm, sondern okay, einfach anders und finde, ja, ich muss zwar die Verantwortung übernehmen und gleichzeitig verstand ich das auch halt im zeitgeschichtlichen Kontext, dass das mir nicht möglich war, jetzt in meiner gesellschaftlichen Position dort sensibler zu sein und jetzt kann ich es dafür besser machen. Und meine, das ist wichtig auch von einer Haltung, also Haltung gegenüber der Gesellschaft. Also es ist so ein bisschen eine Hoffnung von mir, dass die progressive Community dort auch einfach denen, die jetzt halt noch nicht so in diesen Themen drin sind und sich noch nicht so sensibel zeigen, dass man dort nicht, also durchaus kämpferisch und vehement einfordert, das schon. Und gleichzeitig aber auch einfach verzeihend ist und fehlerfreundlich. Wobei ich muss sagen, also gerade jetzt von zum Beispiel Transgender-Menschen erlebe ich das sehr auch so, dass sobald man sagt, ah stimmt, ja, das ist ein blinder Fleck, sorry, dass dann das auch wertgeschätzt wird und gut ist und dann kann man wieder weitergehen.
Dass man jetzt auch nicht Männer, eben, die irgendwie auf dem Weg sind, eben zum Beispiel dein Buch lesen oder sich sonst irgendwie auseinandersetzen mit ihrer Idee von Mann sein, dass man nicht zu viel erwartet hat und erwartet, dass sie in einem Moment auf den anderen alles umkrempelt und alles versteht und dort also milde ist oder Geduld hat, beziehungsweise sie ihren Weg gehen lässt, egal wohin der jetzt führt.
Ja, und das ist relativ viel verlangt schon. Also jetzt Schrittlänge akzeptieren, das ist dann quasi schon die fortgeschrittene Übung. Zuerst mal, also ganz viele Männer geht so, dass sie überhaupt für die Frage schon nicht wirklich Wertschätzung finden. Ja. Also weil dort halt eben auch das Stereotyp gilt, der richtige Mann hat es im Griff und der weiß, was der richtige Mann ist und der stellt keine Fragen. Und das ist ein ganz häufiger Reflex, dass jeder Mann, der irgendwie sich mit, im Zusammenhang mit Männlichkeit Fragen stellt, dass Jammeri dargestellt wird. Oder dann schnell laut, das ist wirklich auch heikel. Also oft näht sich natürlich, ich habe es grundsätzlich gesagt, Männer gehen leider immer noch, also jetzt vor allem Männer von meiner Generation, erst dann in Auseinandersetzung mit dem Thema Masi, wenn sie gescheitert sind.
Ja.
Also Trennung, Scheidung ist ein grosses Thema, so Burnout, Arbeitsplatzverlust, Krankenunfall, so die grossen Themen.
Wenn der Leidensdruck wirklich hoch ist.
Wenn der Leidensdruck wirklich gross ist. Und oft ist dann halt auch, dass eben ein Scheitern von, oder eine Enttäuschung, die mit Frauen zu tun hat. Und oft ist dann im ersten Moment einfach einmal so eine Blitzableiter-Geschichte, die läuft. Einfach die Frauen. Also können irgendwie das Maul auch nicht voll kriegen, wenn irgendwie das, das und das und das und das kann ja kein Mann erfüllen und so. Einfach, dass dann einmal Wut rum ist. Und klar, bei der Wut stehen bleiben, das ist keine das ist einfach nicht die Entwicklung. Aber gleichzeitig, ja, einfach, man darf auch gerade mal wütig sein. Und man darf auch wütig sein auf das Patriarchat oder auf die Arbeitswelt, die einem so zurichtet, oder auf die eigenen Eltern oder wie auch immer, ohne dass man gerade ein angry white man ist. So, ja. Also das wäre mir wichtig, dass man dort wie Lehrer als Gesellschaft auch Räume anzubieten, wo Männer können in eine Auseinandersetzung gehen können. Natürlich im Rahmen von Anstand und Respekt und natürlich in der Erwartung irgendwie dann auch aus dieser Wutspirale herauszufinden und trotzdem eben auch in Anerkennung, dass es genau das einmal gerade brauchen kann. Einfach ein verdammt Scheiße, ich habe einfach irgendwie auf die falsche Karte gesetzt, Mist.
Ja.
Und von dort aus geht es dann weiter.
Ja. Es gibt ja auch das New Dad, dort bist du auch involviert. Oder einfach Männer.ch ist dort involviert. Oder so eine Plattform, wo sich auch für neue Väter, wo ich eben manchmal denke, nur schon der Austausch, um einfach zu irgendjemandem zu sagen, Gott verdammt mit das mit diesen Kindern. Hey, was? Also mein Mann und ich haben uns oft angeschaut und gesagt, was haben wir uns überlegt? Und es war schön, das mit ihm Austausch, aber manchmal kann man das nicht mit der Partnerin, vor allem wenn sie vielleicht noch im Wochenbett und sensibel ist, ist das vielleicht nicht die beste Idee. Aber dass eben, wie du sagst, die Wut mal irgendwo rauslassen und auch ungefiltert und die Hilflosigkeit können adressieren, das ist so wichtig.
Ja. Ja, und dort merken wir immer wieder, es gibt nicht wirklich ein Community-Gefühl unter Männern. Also so die klassische Spielplatzsituation.
Ja.
Irgendwie halt Frauen, die zusammen ins Gespräch kommen und Männer, die irgendwie weit auseinander auf ihrem Bänkli sitzen.
Ja.
New Dad, also schreibt man N-I-U-D-A-D.
Ja, wir tun es dann auch in die Shownotes, auch, dass die Leute gerade direkt draufklicken können.
Ah, super. New Dad ist eine Plattform, die sich vor allem an werdende Väter richtet, aus der Erkenntnis heraus, dass es nach der Geburt fast schon spät ist, weil denen eben halt einfach die Traditionsfalle zuschlägt. Die Frau kümmert sich, legt einen enorm schnellen Kompetenzzuwachs an und der Mann kommt einfach mit seiner Kompetenzentwicklung nicht nach und dann plötzlich ist es tatsächlich effizienter, wenn die Frau halt das und das und das und das auch noch macht und der Mann findet, ach, ich gehe doch besser das machen, was ich am besten kann, nämlich arbeiten, so, also Erwerbsarbeit leisten.
Ja, du hast selber gesagt, irgendwo in einem Interview ist gestanden, dass sogar bei dir die Heit, Mental Load nicht gleichwertig aufteilt ist, obwohl ihr, glaube ich, ungefähr beide gleich viel arbeiten und deine Tochter ist jetzt um die 10, glaubst du?
Ja.
Aber warum ist Mental Load bei euch nicht gleich aufgeteilt?
Wir haben von Anfang an das Modell gehabt, beide arbeiten 80%. Das war uns je wichtig, auch hochprozentig im Erwerbsleben zu bleiben. Wir haben auch wegen dem von Anfang an gesagt, wir werden eine dreiköpfige Familie sein, also ein Kind und mehr nicht. Haben bezüglich Kinderbetreuung auch von Anfang an dass sie egalitär können gestalten können. Also ich würde behaupten, dass die Beziehung zu unserer Tochter heute vergleichbar eng ist. Oder dass wenn jetzt unsere Tochter eine Sorge hat oder irgendetwas, dass die Wahrscheinlichkeit etwa 50-50 ist, zu wem sie geht. Und gleichzeitig, wie du sagst, und es ist mir wirklich auch wichtig, dass ich dort nicht fälschlicherweise als Supermodell da stand, wo ich nicht bin, ist es sehr so, dass ich einfach, was die Verantwortungsübernahme angeht, meine Frau verantwortlicher macht und fühlt. Und wir als Paar sind wir dran, aber das ist hoch anspruchsvoll. Die ganze Frage, die damit verbunden ist, ja, Verantwortung für was? Also ich finde halt bei ganz vielen Sachen, das ist nicht auch noch nötig, das ist jetzt nice to have, das kann man auch einfach sein. Ich bin nicht bereit, die Stunde von 11 bis 12 zur Nacht jetzt noch zu investieren, um das auch noch zu machen, so wie es ideal wäre. Dass es ideal wäre, klar.
Ja.
Mein ganz simples Beispiel auch irgendwie das SMS, das Koordinations-SMS. Natürlich ist es schön, wenn man sich dann noch erkundigt, wie es geht und was das war. Aber man könnte auch einfach sagen, hey, übrigens, morgen um 9 Uhr ist okay,
ja,
fertig, aus. Oder so Sachen, wo wir ein Stück weit den Weg vom kriegsten Widerstand gehen und sagen, der, der halt mehr will machen, macht mehr. Ohne dass der andere in die Verantwortung kommt, aber durch das genau natürlich im traditionellen Land, dass meine Frau dort sensibler ist, auch auf Sachen und ihre Sachen wichtiger sind. So, und ich einfach finde, muss nicht auch noch sein.
Ja, aber finde ich auch manchmal spannend, weil wir das natürlich auch oft haben, weil wir sehr vieles aufgeteilt haben, aber gewisse Sachen muss ich mich dann auch fragen, warum ist mir das wichtiger? Entspricht das meinem Bild, wie man... Das mache jetzt ich nicht, aber zum Beispiel nach gewissen Playdates, wo dann die anderen Eltern mir ein SMS schreiben, ist alles okay gewesen, ja, haben sich meine Kinder anständig verhalten. Ja. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, so etwas zu schreiben. Sie sagen, ja, ich höre dann, schon, wenn eines meiner Kinder irgendwie etwas nicht so okay gemacht hat. Aber dort, ja, auch der Austausch eben gegenseitig. Warum ist wem was wichtig? Und das kann man auch bei dieser Person belassen, aber dass dann kein Konflikt entsteht, das ist sehr schwierig.
Ja, und es ist ja halt auch so, es gibt unterschiedliche Erwartungen an Männer, respektive Väter und Mütter. Für mich ist der selber gemachte, super liebevolle Kuchen für irgendwie halt der Schulbasar oder das Geburtstagsfest, wo ich glaube tatsächlich einfach von Frauen erwartet wird, dass sie selber gemachte und noch schön geschmückte Kuchen mitbringen. Und wenn der Mann einfach auf die Kuchen anstellt, sagt man, ja, es ist halt einfach ein Mann oder so. Und dann sieht man es nach.
Ja.
Und durch das ist das auch wirklich schwierig. Also dort finde ich dann, also eben, wenn man Zeit hat und so, alles gut, aber wenn man dann am 11 Uhr Nacht noch muss jetzt den Superkuchen backen oder ob es nicht eben gleich reicht, einfach hast du in die Bäckerei zu gehen am nächsten Morgen und halt irgendetwas zu holen, dort bin ich sehr dann auf der pragmatischen Seite. Finde es aber auch anmassend, also wenn halt eben meiner Frau das wichtig ist, den Kuchen zu backen, ja. Und die Frage, stand ich in der Verantwortung, das mitzutragen und denen selber halt zu backen, finde ich echt schwierig. So.
Total, und ich glaube, dort hilft es ja auch, so das Auflösen, dass wir immer mehr, also wir probieren das ja auch auf unseren Plattformen, immer wieder zu zeigen, man kann im Fall auch den gekauften Kuchen bringen, man kann noch drei Kisten Smarties drüber rühren und ein bisschen Zuckerguss. Die Möglichkeiten aufzeigen, dass es auch anders geht, aber gleich eben bei dieser Person belassen, wenn sie sagt, es ist mir wichtig, das entspricht meinem Selbstbild, dass man das aber auch ansprechen kann miteinander. Das ist ja das Schöne. Also ich finde, das ist auch das Buch von dir ermuntert auch immer wieder zu Selbstreflexion, zu darüber reden oder ja, Austausch ist so etwas Wichtiges, dass man erst sieht, du machst es so. Das wäre ja vielleicht auch noch eine Idee. Man kommt ja nicht auf Ideen, man ist immer in seinem eigenen Kreis inne und das finde ich so cool.
Ja. Ja, und halt auch sich so austauscht, dass man sich getraut, spürbar zu machen. Also meistens geht es ja dann nicht nur um die konkrete Sachfrage, sondern halt um irgendwelche Kränkungen oder irgendetwas halt, wo dann berührt ist. Vor allem dann, wenn es heftiger wird oder wenn es zu Streit führt. Und dort ist das Grundproblem, dass Männer im Laufe ihrer Sozialisation lernen, dass das Spüren und zum Ausdruck bringen von Gefühlen, insbesondere von Gefühlen von eben Schwäche, Verletzlichkeit, Hilflosigkeit, Verzweiflung, dass sie in Gefahr bringt, als unmännlich abgewertet zu werden. Und ganz viele Männer verlieren das dann. Also, das wird dann wirklich chronisch, nicht weil sie weniger Gefühle haben, sondern einfach, weil sie weniger geübten Zugang haben zu Gefühlen. Und das macht es natürlich auch schwierig, wenn ich nicht mehr spüre, jetzt, dass ich zum Beispiel verletzt bin durch irgendwie eine Äußerung von meiner Partnerin, dann ist es mir ja nicht möglich zu sagen, hey, aber genau das jetzt hat mich verletzt, um mich dort wieder einfühlbar zu machen und so auch eine Brücke zu bauen, um eben auf der relevanten emotionalen Ebene können es Gegenüber einzuladen, etwas dazu zu sagen und sich damit auseinanderzusetzen.
Das kommt ja eben auch im Buch vor, sich selber wieder spüren überhaupt, oder?
Ja. Gell, eigentlich ist es grauenhaft banal. Also, auf eine Art ist ja das wie die Kernbotschaft.
Ja.
Einfach Männer spüren dich.
Ja, also als jemand, der das mit diesen Gefühlen selber erst noch nicht so lange entdeckt hat, dass da noch viel mehr schlummert, kann ich sagen, es ist schon spannend. Es ist beängstigend, finde ich eben. Also, und ich kenne auch genug Männer, die sich jetzt mit Gefühlen auseinandersetzen und gerade die Verletzlichkeit weit weg von sich geschoben haben und jetzt langsam das lernen und lernen, dass es nicht sanktioniert wird, wenn sie sich zum Beispiel gegenüber ihrer Partnerin verletzlich zeigen. Dort ist halt wichtig, finde ich jetzt von uns Frauenseite, dass wir eben die Schrittlänge, dass wir manchmal auch ein bisschen Geduld haben. Das ist manchmal unglaublich schwierig, aber vielleicht auch verstehen, darum habe ich das Buch jetzt auch spannend gefunden, zum verstehen, wo stehen Männer überhaupt.
Ja, und auch es gibt noch ein unangenehmes Thema dahinter. Also, was mich schon ein Problem tut, ist, dass viele Frauen halt auch die Erwartung internalisiert haben, dass Männer souverän sind.
Ja.
Und dann das gerade mal leicht irritierend finden, wenn der das gerade nicht im Griff hat und dann auch noch sagt und dann vielleicht sogar noch eben auch das emotional begleitet ist.
Oder sie gelernt haben, dass das unsexy ist. Und das ist halt quasi die grösste männliche Angst. Und dann deine Partnerin dich plötzlich nicht mehr sexy findet, weil du Unsicherheiten äußerst. Ja.
Einfach nicht mehr so einen heissen.
Ja.
Vielleicht noch kurz zum Spüren. Eben einerseits super banal, auf der anderen Seite auch krass, überhaupt nicht banal. Dass du im Buch auch dann differenziert einführen, ist ja wie ein Oberbegriff für sinnliches Wahrnehmen und für Gefühl wahrnehmen. Was nochmal zwei verschiedene Sachen sind. Also letztlich geht es ums Gespüren. Aber was Männer verlieren, ist ja nicht nur das Gefühl wahrnehmen, sondern überhaupt schon nur einfach den Sinneskanal offen zu haben. Weil es halt einfacher ist, irgendwie so in der Gedankenwelt zu Hause und nicht wirklich voll präsent zu sein in dem, was jetzt gerade irgendwie halt da ist. Und von dem her fängt die Ermunterung dann im Buch noch früher an, also gar nicht bei den Gefühlen, sondern schon dort einfach mal wirklich richtig da sein.
Ja.
Und eben, tönt danach, also das kann doch jeder, aber nein, also an alle Hörer und Hörerinnen vielleicht auch, probiert mal 30 Sekunden lang wirklich nur da zu sein, ohne irgendwie noch mit Gedanken zu beschäftigen. Und wenn irgendwie der Gedanke kommt, freundlich, aber bestimmt wieder einzuladen, doch gerade einen Moment in Ruhe zu lassen, das ist hoch anspruchsvoll.
Ja.
Ich lade ein, das richtig zu trainieren, so ein bisschen im sportlichen Sinn, jeden Tag. Ein bisschen, muss nicht lang sein, aber jeden Tag.
Ja, das finde ich sehr schön. Und das ist auch etwas, es macht einem auch eine neue Welt auf, wenn man mal die Angst davor beiseite geschoben hat und die Welt neugierig kann entdecken.
Ja, eine Welt für sich selber und aus meiner, jetzt durchaus fachlicher Sicht, ist die Fähigkeit, eben den Sinneskanal offen zu haben und eine gute Innenverbindung zu haben, gleichzeitig auch die Voraussetzung, um mit der Außenwelt und insbesondere auch mit den Liebsten im sozialen Nachraum wirklich in Verbindung zu gehen.
Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wenn jetzt, eben ich kenne viele Männer, die sagen, hast du jetzt auch noch ein Buch lesen über Männlichkeit? Ich habe eben, mein Alltag ist schon so voll und so. Warum würdest du gleich empfehlen, dass sie sich das mal vornehmen und reinschneiden?
Wegen dem Preis, der winkt. Also, weißt du, es ist ja klar, das Leben ist streng und niemand hat zu viel Zeit. Aber ich meine, was wir für scheiß Zeit brauchen, wo jetzt in einer Lebensbilanz einfach gar nichts bringt. Und umgekehrt Sachen nicht noch liegen, die einfach ganz entscheidend könnten unsere Lebensqualität erhöhen. Das ist ja schon krass. Und jetzt bei unserem Thema. Also das ist einfach, es ist eine wissenschaftlich belegbare Tatsache, dass das Leben nach traditionellen Männlichkeitsnormen krank macht, einsam macht, bitter macht. Und du fragst mich, wieso sollte man sich auseinandersetzen? Ja, wieso sollte ich denn gesund sein, länger leben, zufriedener leben? Also eigentlich absurd,
ja,
dass man die Frage muss stellen. Wegen dem, ja, sollte man das Buch lesen.
Sehr gut. Finde ich ein wunderschönes Schlusswort und eine Ermunterung, um das einfach sich mal reinzugeben.
Danke. Merci vielmals fürs Interesse.
Danke dir.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!